NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. Oktober 1944. Der Todestag der schwedischen Malerin Hilma af Klint.
Das weltberühmte Guggenheim-Museum in New York. Lange Schlangen bilden sich vor dem runden Gebäude. Menschen drängen in eine Ausstellung, in die weiße Spirale, die als Gang nach oben und unten führt. Besucherrekorde werden gebrochen.
Die Guggenheim-Ausstellung war die meistbesuchte Ausstellung in der Geschichte des Museums. 600.000 Leute sind gekommen, der bestverkaufte Katalog.
Dabei kennt bis dahin kaum jemand die Malerin, deren Werk gezeigt wird. Es ist Hilma af Klint.
Es gab eine Abstimmung mit den Füßen. Die haben sie zu diesem Phänomen gemacht.
Sagt Julia Voss, Kunsthistorikerin und Biografin der schwedischen Malerin. Julia Voss teilt die Begeisterung und Überraschung des New Yorker Publikums. Vor allem angesichts der Werke, die Hilma af Klint selbstbewusst die 10 größten nennt.
Das ist, glaube ich, mit die verblüffendste Serie in ihrem Werk, wenn man sie sieht, weil die einfach so gigantisch groß ist. Die Bilder sind mehr als 3,20 Meter in der Höhe und ich glaube 2,40 Meter in der Breite. Und das ist einfach überwältigend, wenn man in einen Raum reintritt. Das umgibt einen richtig. Und vielleicht hätte Hilma af Klint es so gesehen, dass man einen Organismus betritt, dass man Teil von etwas wird.
Die Motive der Bilder sind der Natur nachempfunden. Organen, Blütenblättern, Samen oder Spiralen und dennoch frei gestaltet. Jedes Bild hat eine Grundfarbe, ein gebrochenes helles Rosa, ein magisches Orange, ein leuchtendes Himmelblau. Die Bildelemente zeigen klare Konturen, Farben markieren Grenzen. Die Fantasiegebilde berühren einander, ohne zu verschwimmen. Der Eindruck, Bewegung. Überall Bewegung.
Da schwimmt und flirrt und fliegt etwas, da dreht sich etwas und kreiselt, da gibt es irgendwie Bewegungen, die sehen eher aus wie Befruchtung oder Verschmelzung oder Besamen. Also man hat so das Gefühl, alle Lebendigkeitsformen tauchen darin auf. Also das Leben in seinem ganzen Wesen tritt auf.
Im Guggenheim-Museum füllen sie einen ganzen Raum und die Betrachter scheinen klein und statisch zwischen diesen Bildern und ihrer Farbexplosion.
Wenn wir zum Beispiel dieses Bild aus der Serie der 10 größten anschauen, dann gibt es diese leuchtenden Farben, die sehr auch irre sind für die Zeit. Ja, 1907, also so ein riesiges orangenes Gemälde mit Pink da drin und Hellblau und so. Ich glaube, dass wir heute viel besser damit umgehen können, weil das so was Pop-Arthaftes fast hat. Das sind ja auch sehr fröhliche Bilder.
Und sie sind nicht gegenständlich. Gemalt um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ohne bekannte Vorbilder. Hilma af Klint hat diese Werke einige Jahre vor denjenigen gemalt, die Kunstgeschichte als die ersten abstrakten Künstler nennt.
1911, Wassily Kandinsky, erste Improvisationen.
1913, Kasimir Malevich, schwarzes Quadrat auf weißem Grund.
1919, Piet Mondrian, schwarz umrahmte Rechtecke in Rot, Gelb, Blau oder Weiß.
Hilma af Klint malt nicht nur überdimensional, sondern auch hunderte kleinere Bilder, die sogar schon auf eine moderne Zeit, auf den Pop, die Beatles etwa hinweisen.
Sie ist eine totale Ausnahme und wenn wir es datieren müssten, würden wir wahrscheinlich denken, ja vielleicht 60er Jahre oder so. Es ist ein ganz, ja irgendwie auf eine tolle Weise ein unerklärliches Phänomen, was sie da macht.
Hilma af Klint leidet nicht unter Selbstzweifeln.
Die Versuche, die ich unternommen habe, werden die Menschheit in Erstaunen versetzen. Meine Bilder sind bahnbrechend.
So eigenständig und vorausweisend Hilma af Klints Gesamtwerk auch ist, es steht im Spannungsverhältnis zum täglichen Leben der Menschen um die Jahrhundertwende. Das Königreich Schweden ist noch von steifen Traditionen geprägt und steht unter dem Einfluss eines strengen Protestantismus. Die Familiengeschichte der af Klints spielt für Hilmas Entwicklung eine entscheidende Rolle. Sie wird am 26. Oktober 1862 in der Militärakademie auf Schloss Karlberg bei Stockholm geboren. Ihr Vater ist Offizier, der Großvater berühmt in Schweden. Er hat wichtige Seekarten entwickelt und gezeichnet. Hilma kann in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts an der Kunstakademie in Stockholm studieren. In Deutschland war das zu jener Zeit für eine Frau noch nicht möglich.
Wir haben sehr viele frühe Zeichnungen von ihr, die sind alle unheimlich gut. Also es muss ihr wahnsinnig leicht gefallen sein. Wir haben überhaupt keine Anfängersachen praktisch von ihr.
Dabei bleibt sie aber nicht stehen.
Es gibt dieses große Rad und diese große Frage im Hintergrund, was könnte die Kunst der Zukunft sein?
Die Malerei ihrer Zeit einfach fortzusetzen, erscheint ihr, wie vielen Künstlern, unmöglich. Julia Voss.
Im 19. Jahrhundert haben wir eine starke Bewegung dieser Akademiemalerei und die wird ja in einer Weise perfektionistisch. Das ist bis heute beeindruckend. Und die erreichen einen Grad der Perfektion, der gleichzeitig aber auch eine Sackgasse ist. Also es gibt einerseits die Impressionisten, die anfangen zu sagen, aha, aber was ist denn mit dem flüchtigen Wahrnehmen? Und sozusagen Wahrnehmung ist was ganz anderes, als was wir in dieser Akademiemalerei sehen.
Weitere Künstler wollen noch über den Stil des Impressionismus hinausgehen und Unsichtbares ausdrücken. Wollen Seelenbilder malen.
Es ist eine richtige Eroberung dieser Gefühls- und Seelenwelt und geistigen Welt. Und eben diese ganzen seelischen Räume, die haben eben halt keine Bäume und Sträucher und Häuser und Kutschen und Pferde oder so, sondern die bedürfen einer anderen Ausdrucksmöglichkeit.
Zum Wandel des Lebensgefühls tragen im großen Stil auch die Naturwissenschaften bei. Im 19. Jahrhundert wird vieles entdeckt, was unsichtbar, aber messbar ist und wirkmächtig.
Elektrizität,
Magnetismus,
Telegrafie,
Röntgenstrahlen,
Radioaktivität.
Das ist ein Begriff, den die Curies, also Pierre und Marie Curie, zusammenprägen. Und da ist natürlich auch die fantastische Entdeckung, dass die Elemente und die Atome sich verändern. Also das, wovon man geglaubt hat, das sind die Pfeiler des Bleibenden. Elemente sind Elemente und verwandeln sich nicht in was anderes und Atome sind unteilbar. Sozusagen diese Grundgewissheiten werden plötzlich durch die Radioaktivität erschüttert und widerlegt.
Es ist Zeit für einen Bruch mit alten Sichtweisen. Hilma af Klint nimmt daran rege Anteil, nicht zuletzt, weil sie im weltoffenen, fortschrittlichen Stockholm wohnt. Seit 1901 werden hier die Nobelpreise vergeben und die ganze Stadt spricht von Röntgenstrahlen oder Radioaktivität und deren Entdeckern. Hilma af Klint hat weitere Inspirationsquellen in diesen Jahren. Zum Beispiel arbeitet sie vorübergehend als Malerin in einem tierwissenschaftlichen Institut, studiert Formen, zeichnet Organe.
Ich finde, das sieht man auch an den Bildern. Es gibt teilweise so einen Petrischalen-Effekt, ja, dass man das Gefühl hat, das ist wie ein Blick durchs Mikroskop, so was Pantoffeltierchenhaftes.
Nach dieser Arbeit reist sie in das Land der südlichen Sonne, das Künstler aus dem Norden seit jeher anlockt, nach Italien. Hier sieht sie ihre Auffassung von der Aufgabe der Malerei bestätigt.
Für sie war die Kunst dafür da, uns an die Schwelle zum Geistigen zu führen und eine Welt zu öffnen. Weil sie natürlich, wenn sie in Florenz oder überhaupt in Italien herumreist, da muss sie niemandem erklären, dass die Kunst den Betrachter an die Schwelle führt und zu was Höheren hin öffnet und hin leitet. Sie muss die Bedeutung von Religion und von Versenkung nicht erklären. Das ist da alles selbstverständlich.
Von diesen Eindrücken getrieben malt Hilma af Klint nach ihrer Rückkehr 1907 die Bilder, die sie die 10 größten nennt. In wenigen Monaten vermutlich auf dem Boden ihres Ateliers. Die Farben stellt sie in riesigen Mengen selbst her. Es sind Temperafarben.
Das heißt, die müssen mit Ei und Pigment angemischt werden. Und die hat sie tatsächlich selber angemischt. Und man sieht auch die Hast und die Eile, die trocknen wahnsinnig schnell im Gegensatz zu Öl.
Neben den 10 größten mit ihren organischen Formen malt Hilma af Klint jetzt auch sogenannte Altarbilder. Eine Treppe, die sich verjüngt, jede Stufe eine eigene Farbe, sie führt zu einem Strahlenkreis, einer Art Sonne. Kleinere Bilder sind oft schwarz-weiß gehalten und spielen mit geometrischen Formen, so als nähme sie die Ästhetik des Bauhauses hier schon vorweg. Auch Religion beschäftigt Hilma af Klint seit jeher.
Die verschiedenen Weltreligionen sind für sie kein Widerspruch, sondern es gibt bei ihr buddhistische Elemente, es gibt hinduistische Elemente, es gibt starke christliche Elemente. Sie interessiert sich für die jüdische Religion, sie interessiert sich auch für die muslimische Religion und überall nimmt sie eben Sachen heraus und versucht sie zu verbinden.
Sie fasziniert die Anthroposophie von Rudolf Steiner und lernt den Begründer dieser spirituellen Weltanschauung auch persönlich kennen. Hilma af Klint ist, ähnlich wie Steiner, von der Wiedergeburt überzeugt und von der Möglichkeit, mit Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Mehr noch, sie fühlt sich geleitet von Wesen aus dem Jenseits. Schon als junge Frau besucht sie Seancen, bei denen Geister angerufen werden.
Ich glaube, wir müssen das sehr ernst nehmen als eine Form von revolutionärer, aufbegehrender Bewegung. Manchmal wird das so ein bisschen geschildert, als wäre das so ein lustiges Tischrücken von so Oberschichtsleuten, die zu viel Freizeit haben. Aber tatsächlich muss man sagen, das sind sehr strenge religiöse Gesellschaften. Und zu sagen, wisst ihr was, ich brauche keinen Priester, ich brauche keine Kirche, ich habe meinen eigenen Zugang zur wichtigsten Sphäre überhaupt, ist ein revolutionärer Akt.
Von vier Wesen aus dem Jenseits fühlt sich Hilma af Klint ein Leben lang unmittelbar zu ihrer Malerei beauftragt. Sie heißen
Gregor, Georg, Amaliel, Ananda.
Deren Durchsagen schreibt sie fast täglich auf. Tausende Seiten Notizbücher entstehen so, in denen sie sich selbst als Medium beschreibt.
Die Bilder wurden direkt durch mich hindurchgemalt, ohne Vorzeichnungen und mit großer Wucht.
Hilma af Klint, unterstützt von Freundinnen, wendet sich besonders konsequent dem Jenseits zu. Es ist eine spirituelle Zeitströmung, den schnöden Alltag, den Materialismus und das profane Leben hinter sich zu lassen.
Über das Geistige in der Kunst.
So nennt der Maler im Jahr 1912 sein Manifest, der als Pionier der Abstraktion gilt. Wassily Kandinsky.
Das ist schön, was einer inneren seelischen Notwendigkeit entspringt. Das ist schön, was innerlich schön ist.
Beide verbindet natürlich, dass sie in ihrer Kunst etwas Höheres erstrebt haben. Also Kandinsky wollte das große Geistige in der Kunst realisieren und durch die Kunst realisieren. Und Hilma af Klint hat eigentlich auch nach diesem großen Geistigen gestrebt.
Die Kuratorin Karin Althaus hat im Münchner Lehnbachhaus, wo man Kandinskys Werk in allen Phasen sehen kann, auch Hilma af Klint ausgestellt. Nebeneinander hängen würde sie die Werke der beiden aber nie.
Bei Kandinsky hat man das Gefühl, dass er von einer sehr farbig empfundenen Realität ausgeht und das immer weiter abstrahiert, immer weiter vereinfacht, sodass zum Schluss abstrakte, sehr bewegte, fast kosmisch zu nennende Bilder da sind. Hilma af Klint hat eher den Umweg, ich würde mal sagen, über die Botanik gemacht und wird zunehmend geometrischer und irgendwann dann auch symbolbeladener.
Die schwedische Malerin stellt ihre Bilder in Stockholm im Jahr 1913 einmal aus, aber noch ohne Erfolg. Ihren bewusst schlichten Lebensstil kann sie dennoch von einigen Aufträgen gut bestreiten. Wie viele Frauen damals in Schweden ist sie selbstständig und nicht verheiratet, das heißt unabhängig.
Ich glaube, wir müssen sie uns als eine enorm freie Person vorstellen.
Weil sie die Zeit nicht für reif hält für ihre Bilder, verfügt Hilma af Klint, dass diese erst viele Jahre nach ihrem Tod gezeigt werden dürfen. In den 1940er Jahren, da ist sie 80 Jahre alt, nimmt sie in Stockholm noch rege am Leben teil.
Also die ist eine Futuristin, die freut sich ja auch auf das Kommende, auf die Zukunft und so weiter. Die nimmt dauernd die öffentlichen Verkehrsmittel.
Im Oktober 1944, Schweden ist im Zweiten Weltkrieg neutral und das tägliche Leben kaum beeinträchtigt, stürzt Hilma af Klint, als sie aus einem Bus oder einer Straßenbahn aussteigt. Davon erholt sie sich nicht mehr. Sie stirbt am 21. Oktober 1944, wenige Tage vor ihrem 82. Geburtstag. Zuversichtlich, dass sie im Tod mehr vom Leben verstehen würde.
Hinter der Form ist das Leben selbst.
Mit der Vorstellung von einem Endpunkt der menschlichen Existenz hat sich diese Malerin ohnehin nie aufgehalten. Ihre Biografin Julia Voss.
Sie denkt nie in Enden, sondern immer in Anfängen. Das heißt, auch wenn ein Projekt scheitert, wenn sie versucht, irgendwo ihre Sachen zu zeigen und es klappt nicht, hat sie schon wieder eine neue Idee, wie sie weitermachen könnte. Das heißt, das ist jemand wirklich, die ihr Leben lang bis zum Schluss in Anfängen denkt.
Genau 75 Jahre nach ihrem Tod strömen Kunstfreunde aus aller Welt ins Guggenheim-Museum in New York, um diese Pionierin der abstrakten Malerei zu entdecken. Hilma af Klint hatte ein Leben lang davon geträumt, ihre Gemälde in einem spiralförmigen Raum auszustellen. Die größte Spirale für moderne Kunst ist das Guggenheim. Und da erleben die Bilder und die Malerin jetzt ihren Durchbruch.
Durch die Guggenheim-Ausstellung, dadurch, dass die so durch die Decke gegangen ist, ist sie plötzlich ein Star geworden, was ich toll finde.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Denzer-Vanotti an Hilma af Klint, die heute vor 75 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.